garantiert politisch und persönlich. Nebelspalterinnen, der Podcast mit der Stefanie Gardemann und der Camille Lotte.
Nebelspalterinnen wird präsentiert von Andrea Fehr. Die feinen Eisensticks zur Verringerung von Müdigkeit. Erhältlich in den Apotheken, Drogerien oder online unter andreafehr.ch.
Wir stimmen über zu viel ab. Hast du dir das auch schon mal gedacht? Wenn nicht, dann hast du dir sicher jetzt gerade Gedanken darüber gemacht. Ganz eine klare Meinung dazu hat der Sergio Ermotti, der UBS-Chef. Und wie war dein dritter Montag von diesem Jahr? Hast du dich ein bisschen Blue Monday gefühlt? Was das ist und ob wir zu viel abstimmen in der Schweiz, über das reden wir in der neuen Folge Nebelspalterinnen am Mikro, Stefanie Gardemann mit der Camille Lotte.
Und ich tue euch wie immer erklären, um was es eigentlich geht in dieser Folge. Und zwar hat Sergio Ermotti im Tagesanzeiger ein Interview gegeben. Und dabei ist es grundsätzlich um die Schweiz gegangen, aber auch um das, was die Schweiz eben ausmacht, die direkte Demokratie. Er sagt, die liege ihm am Herzen, aber wir stimmen viel zu viel über Initiativen und Referenden ab. Darum bringt er die Idee ins Spiel, dass die Anzahl Unterschriften für Initiativen sollte erhöht werden, weil seit 1970 ist die Anzahl eben gleich geblieben, obwohl die Bevölkerung fast um die Hälfte gewachsen ist. Gemäss seiner Idee würde es bedeuten, dass man neu 350'000 Unterschriften braucht für eine Initiative. Und genau über das wollen wir heute reden. Steffi, was hat dein Bauchgefühl gesagt, wo du die Idee gehört hast?
Nein. Ja, also ich muss es schon noch ein bisschen ausdeutschen. Nein, ich meine, es ist ein berechtigtes Anliegen in dem Sinn, dass man es mal im Raum wirft, oder? Wenn man ja die Zahlen so hört, wir sind um die Hälfte gewachsen, 100'000 ist vielleicht schon nicht gerade so, wie man sich das ja mal errechnet hat, das hat man ja mal irgendjemand gescheit, hat sich überlegt, warum das 100'000 Unterschriften sollen sein. Ich finde aber, dass er über das Ziel rausschießt und dass dort nicht das Problem liegt, wo er behandeln will, weil ich finde es richtig, dass wir über so viel abstimmen. Aber man könnte vielleicht schon sagen, dass wir ein bisschen Demokratieüberdruss in der Bevölkerung spüren. Wie siehst du das?
Es ist spannend, von wo er in dem Sinne kommt, von wo der Gedanke ist. Und dann müssen wir an die letzten Abstimmungen denken im November, wo wir ja mit der Service Citoyen-Initiative und der Erbschaftssteuer zwei Initiativen hatten, die wortwörtlich Bruchlandung erlitten haben. Bei der Service Citoyen war es sogar ein historisch tiefer Anteil, der sich da in eine Rangliste eingereiht hat, wo in dem Sinn für ihn ein Zeichen ist, dass da Anliegen an die Urne kommen, die gar nicht mehr ein Teil der Bevölkerung überhaupt will, sondern eben, dass man halt mittlerweile mit diesen 100'000 gar keine Hürde mehr hat und jeder kann ein Anliegen problemlos und einfach an die Urne bringen. Und das ist da, wo ich es ein bisschen schwierig finde. Ja, die Resultate von diesen zwei Initiativen, die sind mies gewesen. Aber man darf nie vergessen, von wo kommt, was ist denn der Gedanke von der Initiative? Und das ist gerade, dass du sagst, du hast eben Themen, die im Bundesbern in dem Fall verpasst werden, die nicht auf der Agenda sind. Und du kannst sie mit der Initiative auf die Agenda eben setzen und man kann sie dann thematisieren. Und mit einem höheren Anteil nimmst du natürlich gewisse Ideen aus dem Raum, das muss man ja schon sagen.
Ja, absolut. Und ich habe mich auch ein bisschen gefragt, woher könnte auch diese Aussage ein bisschen kommen? Ich meine, er ist ein Chef von einem riesigen Konzern, unglaublich erfolgreich, er selber oder Topmanager, kann man nichts sagen. Aber Demokratie ist ja für die grossen Konzerne auch eigentlich etwas mega Mühsames, weil du hast natürlich immer ein gewisses Unsicherheit dabei. Was passiert als nächstes? Welche Standortbedingungen behalten wir? Welche verändern sich wie? Und insofern, wenn du natürlich kannst sagen, wir machen die Anforderungen so hoch, dass es kalkulierbar ist, wer überhaupt noch eine Initiative kann machen, wer das Geld hat, wer die Mittel hat, vielleicht unter Umständen, ja, sie dann selber das so ein bisschen mehr in der Hand haben. Ja, muss ich sagen, hat für mich ein bisschen ein Geschmäckchen.
Und wenn du jetzt den Gedanken hast, kommt bei mir gerade ein anderer, dass man auch ein bisschen ein Problem in einem anderen Bereich haben. Ich sehe das mit dieser Rechtsunsicherheit, oder man hat Themen, die jetzt in seinem Fall die Wirtschaft betreffen, wo man sagt, hey, wenn jetzt die Initiative angenommen wird, dann hat das fatale Folgen. Aber das Problem liegt aus meiner Sicht irgendwo anders. Wir können nachher wieder über die Initiative reden, aber man hat auf der bürgerlichen Seite und auch auf der Seite der Wirtschaft ein bisschen verlernt, Abstimmungskampf zu führen. Man ist so ein bisschen den Weg vom geringsten Widerstand gegangen und ist nicht mehr bereit, Sachen an die Urne zu tragen und Nein zu sagen. Oder wirklich konsequent Nein sagen und die Arbeit machen, die Bevölkerung davon zu überzeugen, dass das falsch ist, dass das ein Nein ist. Sondern man geht eher in eine Richtung von Gegenvorschlägen, wo man dann im Parlament reinbringt und sagt, ja komm, dann machen wir das. Man nimmt einen Teil vom Anliegen ja irgendwie auf und hat dann das Gefühl, ja eben, wenn es dann zu einem Ja kommt, ist es aber der Gegenvorschlag und die Sache ist erledigt. Ich würde mir eher wünschen, dass man da mehr Mut hat, oder? Gegen die Vorlagen zu kämpfen und nicht auf so einen Weg sich würde stellen, dass man eben die Hürden auftut. Weil damit ist ja die Idee oder auch der Gedanke verbunden, dass es heutzutage zu einfach ist, 100'000 Unterschriften zu sammeln.
Und wir wissen beide ganz genau, dass das nicht so ist. Und mich würde jetzt wundern, erzähl mal du ein bisschen aus deinen Erfahrungen. Was ist für dich so ein bisschen der prägendste Sammelkampf? Es ist ja nicht ein Abstimmungskampf, es ist ein Sammelkampf gewesen, den du hast geführt.
Der, der bei mir einfach so in Erinnerung bleibt, ist eben die Anti-Kalten-Initiative von der jungen SVP Kanton Zürich. Das war eben kantonale Initiative. Und bei der würde ich sagen, ist es gut gelaufen. Also wir haben das Thema gesetzt und wir haben mega Glück gehabt. Und das finde ich spielt eben eine grosse Rolle, wenn man Unterschriften sammelt, dass das Thema aktuell war. Was eigentlich meinem ersten dieser Funktion widerspricht. Aber wo wir die Initiative lanciert haben, hat es Demonstrationen gegeben, die sind ausgeartet. Und auf der Strasse haben die Leute gesagt, ich weiss, was letzten Samstag passiert ist. Die Demonstration, das war eine Schande. Das hat nichts mehr mit Meinungsfreiheit zu tun. Gut, machen wir etwas dagegen. Und dann habe ich wirklich müssen sagen, hat man einen Erfolg beim Sammeln. Und das macht es ein bisschen einfacher. Aber es ist eben die Ausnahme und nicht immer der Standard, dass man so das Glück hat. Und ich muss sagen, das nehme ich als Positives mit. Aber ich kenne die Erfahrung auf der Strasse stehen, dass man eben da wirklich nicht so einfach an die Unterschriften kommt und die Leute einem eben nicht die Bude einrennen. Ich meine, wie war es bei dir? Was bleibt dir so?
Ja, also einerseits mega Glück gehabt mit dieser Demo. Hättest du sicher selber noch organisiert.
Ich sage ja, wir haben Glück gehabt, dass die Linken das für uns übernommen haben. Und ich sage, ihr seid so doof. Also wirklich, wir haben gar nicht müssen die Leute überzeugen. Ihr habt das für uns gemacht. Aber eben, das ist die Ausnahme.
Ja, ist optimal. Ich habe ein bisschen das Gegenteil erlebt. Dann, wo der Ukraine-Krieg ist losgegangen, haben wir die Neutralitätsinitiative lanciert. Und ich bin dort im Initiativkomitee und bin sehr, sehr viel auf die Strasse für die Initiative Unterschriften sammeln. Und das war leck wie harzig gewesen. Warum? Das Thema war mega unpopulär gewesen, oder? Jeder hat jetzt klar eine Seite gehabt, ist auf der Seite vom Überrannten gestanden, der, wo einfach plötzlich aus dem Nichts Krieg erklärt hat bekommen. Und die Sympathie eben sind dort gesetzt gewesen. Das war aber mega schwierig gewesen, weil wir ja wollen, dass die Schweiz, nicht der Bürger, die Schweiz Neutralität behaltet, weil die Neutralität unglaublich wichtig ist für die Zivilbevölkerung in einem Krieg und eben auch für die diplomatischen Dienste. Aber was uns immer an den Kopf geworfen worden ist, ihr Putin-Versteher, ihr seid auf der Seite der Russen, ihr seid nur auf dem Geld aus, ihr seid Trittbrettfahrer. Und das finde ich ganz, ganz schwierig, wenn die Leute schon so festgefahren sind. Sie hören dann auch gar nicht zu. Und nachher, was natürlich auch noch immer kommt, von wem kommt es? Dann sagst du, ja, wir sind ein überparteiliches Komitee, habt ihr auch SVP dabei? Ja, ich bin zum Beispiel aus der SVP oder auch andere Politiker, sehr namhafte Politiker. Oh nein, das unterschreibe ich nicht aus diesen Kreisen. Ja, es ist überhaupt nicht mehr sachlich, sondern es ist einfach mal aus Prinzip, weil es von der SVP kommt. Und das ist ja nicht mal von der SVP gekommen, sondern es war ein überparteiliches Komitee gewesen. Dann ist das schon auch sehr harzig. Und natürlich kann man sagen, ja, das gehört dazu, wenn man in der Politik ist. Man soll sich ein dickes Fell aneignen. Aber es ist alles auch freiwillige Arbeit und das kann dann schon auch frustrierend sein. Und das sieht man auch, es wird immer wie schwieriger, Leute aus der Partei zu motivieren, auf die Strasse zu gehen, für ein Anliegen, nachher am Samstagmorgen an einem Merit zu stehen und sich eben dem auszusetzen. Es wollen immer wie weniger Leute.
Es ist wirklich auch die Erfahrung, die ich gemacht habe, dass es so viel härter geworden ist, die Leute eben auf die Strasse zu bringen. Und von dem hängt es ja ab. Und dann hast du parallel ja die Entwicklung, dass es eben die gezahlten Unterschriftensammler gibt.
Genau.
Die gibt es auf der linken Seite, auf der rechten Seite. Das hat sich ein bisschen etabliert. Wir müssen jetzt nicht in dem Podcast über den Skandal reden, den wir hatten, mit den falschen Unterschriftensammlern. Aber es hat einen Shift gegeben, dass Leute, die früher freiwillig sammeln sind, und ich habe zum Beispiel gesehen, wo viel ältere Leute, Rentner gewesen sind, die halt auch Zeit hatten und sammeln sind, plötzlich bei so einer Agentur gewesen sind und halt etwas dazu verdient hat. Und absolut nichts gegen die. Aber es macht eine Initiative teurer. Und wenn man das jetzt überlegt, im Zusammenhang mit dem Sergio Emotti, wo wir dann bei 350'000 Unterschriften wären, tust du natürlich gerade kleine Organisationen, kleine Gruppen, die eben nicht die Professionalität können aufbringen und das Geld, weil auch Bogendruck kostet Geld, hey, das zu platzieren. Teilweise hast du auch wirklich Pech, dass gar niemand über die Initiative reden will, während gesammelt wird. Du hast die Aufmerksamkeit nicht, dass es du denen in dem Sinn schwieriger machst und dann halt wirklich nur noch die hast, die das professionalisiert haben, die eben können Unterschriften dann auch sammeln. Dort sehe ich es sehr, sehr kritisch, weil es ist wirklich eine Bütz, die Unterschriften beieinander zu haben.
Absolut. Und jetzt stellt euch mal vor, das in Zahlen. Oder vor ein paar Jahren hat eine Unterschrift, wenn du das professionell hast sammeln, noch 1,50 gekostet. Heute bist du bei Preisen von 8,50. Also du brauchst über 1 Million Franken, für schon mal zu probieren, die Initiative zustande zu kommen. Und dann hast du noch gar keinen Abstimmungskampf geführt. Also am Ende hast du nur noch grosse Lobbyistengruppen, grosse Unternehmen, oder Privatpersonen, die unglaublich vermögend sind, die sich das zahlen können. Und dann hast du doch irgendwie die Gedanken von dieser Initiative total verfehlt. Weil, ich finde, wie machst du denn fest, welches Anliegen berechtigt ist und welches nicht? Dann müsstest du ja wieder irgendeinen Rat haben. Und wenn du dann anfängst, mit irgendwelchen Raten einsetzen, finde ich, nein, fort damit, oder? Weil es kommt einfach nicht besser. Darum finde ich es gut. Beispiel, ich finde es einfach legendär, die Kuhhorn-Initiative. Ich meine, kannst du jetzt darüber streiten, ob das wichtig war oder nicht, aber wir haben über 100'000 Leute gefunden, ja voll, wir wollen darüber abstimmen. Und wenn ist etwas legitimierter, als wenn eine Mehrheit darüber entscheiden kann, ob wir jetzt wollen, dass Kühe Hörner haben oder nicht? I mean, why not?
Und muss ich ja auch immer überlegen, wenn man das hat, man hat die Initiative, die kommt zur Abstimmung, dass das der Kern ist von unserer direkten Demokratie. Und wir haben bewusst wenig Schranken gesetzt, dass man sagt, hey, wann ist ein Text nicht in Ordnung, wann bringt man das nicht zur Abstimmung? Dann ist ganz klar, dass man hat Völkerrecht oder gegen die dürfen Initiativen nicht verstoßen. Man hat den Grundsatz von der Einheit der Materie, also soll nur ein Thema zusammenfassen, dass man nicht mehrere Sachen in einer Initiative hat, weil die Idee ist ja immer, dass du nur zu allem Ja oder allem Nein kannst sagen und nicht sagen, zu dem Teil bin ich ja, zu dem nein. Darum eben die Einheit der Materie, die man auch dort drin hat. Und eben, dass man frei kann abstimmen oder dass man nicht in eine Zwangslage kommt. Und das finde ich in dem Sinne eine gute Überlegung, dass man nur diese Grenzen hat und nicht anfängt, politisch Themen wie rausfiltern und das irgendwie noch begrenzen. Im Gegenteil, das ist gut. Was ich gemacht habe, ich habe mir noch ein bisschen Zahlen angeschaut. Und zwar ist es schon so, dass die Anzahl von der Initiative und der Referenden, die hat zugenommen über die Zeit. Das kann man ganz klar sagen. Also man hat erkannt, dass man die demokratischen Instrumente nutzen kann und dass man mit dem auch gewisse Sachen kann erreichen kann. Was Quoten zeigen, ist, dass man bei obligatorischen und fakultativen Referenden, dort hat man eine stabile Erfolgsquote. Also auch wenn die zugenommen haben, der Erfolg bleibt ungefähr gleich. Bei den Volksinitiativen sieht man zunehmende Erfolg. Das ist ja der Beweis, dass sie funktionieren. Weil es ist ja ein Korrekturinstrument, das ja etwas auf die politische Agenda setzt, das ja eben vorher einfach nicht beachtet wird. wo der These, dass es zu einfach ist, fundamental widerspricht. Im Gegenteil, müsste eigentlich sich fragen, müssen wir es nicht ausweiten, weil dann läuft etwas falsch.
Ja, und ich frage mich ein bisschen, in dem, dass ja mehr Initiativen angenommen werden, drückst du eigentlich auch ein bisschen den Unmut gegenüber dem Parlament aus, dass sie nicht unbedingt das behandeln oder berücksichtigen, was die Bevölkerung bedrückt. Und das ist ja das, was ich wahrnehme als Bürger, dass eigentlich oftmals ich andere Probleme habe, als dass im Bundeshaus in Bern besprochen werden oder eben auch im Rathaus im Kanton. Die Kantonsebene darf man nicht vergessen, die ist mega wichtig. So viel zu dem. Und ich glaube, das rührt auch ein bisschen daher, dass das Parlament ein bisschen macht, was es will, ein bisschen plakativ gesagt, und oftmals Volksentscheide eben auch nicht umsetzt. Und das ist, glaube ich, ein grosses Problem, das Misstrauen gegenüber unseren Institutionen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht, also das ist jetzt meine These, darum Initiativen auch mehr Erfolg haben.
Ja, ich sehe, was du meinst. Das Wichtige ist auch, gell, wenn wir über die Erhöhung der Anzahl Unterschriften reden, bis jetzt haben wir es gemacht über die Initiativen, du könntest auch bei Referenden, blöd gesagt, reden, aber dort wirst du das Prinzip noch mehr umgehen, weil dort hast du ja wirklich den Gedanken, dass du die parlamentarische Phase hast, wo Gesetze debattiert werden, und du musst immer den Gedanken haben, ich muss ein Gesetz machen, das mehrheitsfähig ist, weil es gibt Gruppen in dem Land, die sind referendumsfähig. Das heisst, du musst dich einbeziehen. Wir haben die Vernehmlassung, wo sie ihre Meinung äussern können. Und dann bist du als Parlament ja gezwungen, auf das einzugehen, wie sonst kassierst du ein Referendum, wo man halt wirklich sagt, du gehst das Risiko ein, dass es verloren geht und die Bevölkerung dir sagt, du hast da in dem Gesetz nicht das gemacht, was wir haben wollen. Und das ist ja ein wichtiger Punkt. Und wenn du natürlich dir das bequem machen und auch bei einem Referendum mehr Unterschriften willst, ja, dann schliessest du halt einfach die mehr Leute aus, die etwas daran zu kritisieren haben. Und das ist natürlich auch aus meiner Sicht problematisch. Ich möchte aber noch zum Schluss über etwas reden. Es hat im Rahmen von dem Interview auch noch eine Nachberichterstattung gegeben. Und zwar hat man Politiker gefragt aus der Staatspolitische Kommission, was sie grundsätzlich von dieser Idee halten. Und dort ist eine andere Idee in den Raum gebracht worden, zwar von Christian Wasserfallen, FDP, wo sagt, man müsste vielleicht nicht über die Anzahl Unterschriften reden, sondern über die Zeit durch. Also bei einer Initiative hat man jetzt 18 Monate, zum Beispiel neu nur noch 10 Monate.
Oh, schwierig. Muss ich sagen, ist weniger ein klares Nein wie bei der Unterschriftenerhöhung. Warum? Weil du behaltest eigentlich die Hürde gleich hoch, einfach in kürzerer Zeit. Und das tut mir auf den ersten Blick ein bisschen weniger weh. Hankerum sind die 18 Monate, wie ich aus eigener Erfahrung weiss, manchmal auch mega hartzig. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber da ist vielleicht das Anliegen nicht so wichtig. Nein, es ist eben auch wieder Milizsystem, das macht man alles privat und nachher kommt es einfach auch darauf an, wenn das man sammelt.
Das ist genau, also ich merke es vor allem bei den Referenden, oder wo du ja nicht aussuchen kannst, wann reichst du den Text und wann gehe ich sammeln, wo du bei einer Initiative ja hast, oder? Dort kannst du selber entscheiden, sondern beim Referendum, es hängt davon ab, wann wird das abschliessend behandelt im Rat. Und nachher hast du eben halt einfach deine 100 Tage. Und wenn im Fall dann Weihnachten, Neujahr dazwischen ist oder Dezember, es ist brutal schwierig.
Ja, gut, nach dem 6.
Man muss ehrlich sein, es ist nicht mi von meiner Seite, aber fasst euch mal ans Herz. Wie viel haben denn Lust in dieser Weihnachtszeit, irgendwo draussen an einem Stand stehen zu bleiben und sich das anzuhören und zu unterschreiben? Es ist wirklich, die Leute wollen abschalten, auch die Sommerferien sind schwierig. Und das hat schon einen Einfluss dann, dass du jeden Tag brauchst, um die Unterschriften zusammenzubringen. Und bei den Initiativen kann man dann auch sagen, gut, gerade für kleine Gruppen, die eigentlich nicht von 0 auf 100 können Gas geben ab Tag 1, wie sie die professionelle Organisation nicht haben, für die brauchst du ja die lange Zeit, damit sie überhaupt eine reelle Chance haben. Aktuell sind 11 Initiativen im Sammelstadion. Und man wäre überrascht, dass es eben doch ein paar gibt, wo nicht standkommen. Also es funktioniert mit diesen 100 Unterschriften. Es ist nicht jede, die angefangen sammeln wird, dass sie die 100'000 bekommen, sondern im Gegenteil.
Ja, absolut. Und ich glaube, diesen Faktor muss man auch noch ein bisschen dazu nehmen. Die Leute haben Tendenz, sehr wenig Lust, auf der Strasse angesprochen zu werden und nachher zu unterschreiben. Weil, ich weiss nicht, wie du das hast, aber ich selber, ich sage schon mal prophylaktisch, wenn ich sehe, dass es irgendwas so eine, also ich nehme jetzt einfach das Beispiel WWF oder sonst irgendetwas ist, wo Spenden will sammeln, sage ich schon mal prophylaktisch, nein, ich habe gar keine Lust zum Zuhören, weil ich habe weder Zeit noch die Nerven, oder? Und das geht vielen Leuten so und nachher eben auch beim Unterschriften sammeln. Und so wird es natürlich schwierig, weil ich aus meiner subjektiven Wahrnehmung habe das Gefühl, die Stimmung in der Bevölkerung ist angespannt.
Ja.
Oder? Hey. Und das macht es einfach auch nochmal schwierig, wenn du den Zugang zu den Leuten noch ein bisschen weniger hast. Und es braucht einfach auch ein bisschen Überwindung, jemanden anzusprechen. Und entsprechend musst du ja auch mega überzeugt sein von diesem Anliegen. Außer die, die zahlt sind. Aber auch die müssen irgendwo durch dafür sein, weil du musst es ja können vertreten, wenn jemand nachfragt. Also muss eine intrinsische Motivation da sein. Darum, du machst das nicht ja einfach zum Jux. Ja, komm, wir starten jetzt mal eine Initiative und schauen, wie weit wir kommen. Das macht ja niemand.
Ja, das kannst du schon machen. Du scheiterst dann einfach also, im Sammelstadion. Und ja, dann genau. Kannst du dir vorstellen, beim nächsten Mal musst du
Selbstselektion.
Ja, beim nächsten Mal musst du dann nicht mehr auf die Leute zugehen und sagen, hey, können wir jetzt wieder sammeln? Weil man merkt ja dann auch, wenn man das nicht ernsthaft verfolgt und wirklich nicht alles daran gesetzt hat, um die Unterschriften zusammenzubringen, dass da die Enttäuschung auch da ist.
Absolut. Ich glaube, die zwei...
Enttäuschung ist Stichwort, weil ich weiss, du willst noch über den dritten Montag im Jahr reden. Ja. Passend zu deinem Bulli.
Passend, genau. Blue Monday, das ist der dritte Montag in diesem Jahr, wo man sagt, es ist der depressivste Tag. Und nachher geht es nur noch bergauf. Wie spürst du es so?
Grundsätzlich ist es für mich schwierig, weil in den meisten Fällen liegt ja mein Geburtstag in dieser Woche. Also für mich ist es eine gute Woche. Aber anscheinend gemäss Wissenschaft ist das der schlechteste Tag im Jahr. Das ist noch deprimierend.
Ja, vor allem so früh im Jahr. Wobei, ja, das Jahr hat es schon relativ in sich. Ich hoffe, es wird besser. Und das sollte ja nach Prognose auch. Und jetzt nimmt uns natürlich Wunder, wie habt ihr den 19. Januar erlebt? Eben ein bisschen Blue Mondaying. Das klingt sicher mega gut. Oder auch nicht. Und was haltet ihr von diesen zwei Ideen? Schreibt sie uns doch in die Kommentare auf unserem Instagram-Kanal, entweder Nebelspalterinnen oder uns privat. Wir würden uns mega freuen, eure Inputs zu hören. Und sonst sind wir nächste Woche am Dienstag um 6 Uhr morgen wieder für euch parat mit einem weiteren spannenden Thema.
Bis zum nächsten Mal bei Nebelspalterinnen, der Podcast mit der Stefanie Gardemann und der Gami Lotte.
Nebelspalterinnen wird präsentiert von Andrea Fair. Die feinen Eisensticks zur Verringerung von Müdigkeit. Erhältlich in den Apotheken, Drogerien oder online unter andreafair.ch.